Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich bin der Berggipfel, ich bin die Speerspitze, ich bin das, was ihr wissen würdet, wenn ihr mehr wüsstet. Mit diesem Zitat von Samy Deluxe aus seinem aktuellen Track Roter Velour aus dem kommenden Album Hochkultur 2, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unternehmer Jam Session. Ich hoffe, ihr freut euch sehr, sehr, sehr auf diese Folge, denn ich habe wirklich eine wundervolle Gästin am Start. Es ist Bettina Momm, die ich gefühlt schon 46 Jahre kenne. Wie viele Jahre es tatsächlich sind, verraten wir euch im Real Talk, aber nicht nur das, sondern es geht teilweise wirklich sehr deep. Bettina spricht über ihre Kindheit, wie sie das motiviert hat, Unternehmerin zu sein. Sie spricht über Burnout, wie es dazu gekommen ist, wie sie damit umgegangen ist, erzählt sie uns. Und wir sprechen natürlich ganz viel über Franchise aus allen möglichen Blickwinkeln, denn sie ist eine der Pionierinnen im Franchise. Bereits 1986, 1987 ist sie als Franchise-Geberin tätig geworden. Im Laufe der Zeit war sie dann aber auch Franchise-Nehmerin bei verschiedenen Franchise-Systemen in den unterschiedlichsten Branchen, hat dann ein eigenes Lizenzsystem wieder ins Leben gerufen und ist vor allem seit vielen, vielen Jahren Beraterin in der Franchise-Branche, aktuell bei Syncon tätig und dort vor allem für die Themen Finanzierung sowohl von Franchise-Gebern als auch von Franchise-Nehmern. Also freut euch wirklich auf ein sehr, sehr interessantes, intensives Gespräch mit Bettina im Real Talk und wir hören uns dann nochmal ganz kurz im Outro wieder. Viel Spaß jetzt im Real Talk mit Bettina. Ich freue mich, hier mit dir zu sitzen. Wir sitzen im schönen Wiesbaden bei Bettina Momm und Ari Momm.
Freut mich.
Und Bettina kenne ich, wie gesagt, mit Bettina schon sagte, ewig, seit 17 Jahren. Wir haben uns über Initiat kennengelernt. Als du zu Initiat gekommen bist, das war ja ein kleiner Bestandteil deines Lebenslaufes, weil wir haben gesagt, dass wir jetzt uns überlegt haben, über was können wir in diesem Podcast sprechen. Und da hatte ich gesagt, ja, eigentlich würde ich ganz gerne einfach mal über deinen unternehmerischen Werdegang sprechen, weil ich es immer spannend finde, Unternehmergeschichten. Und das Erste, was du gemacht hast, ist erstmal einen Lebenslauf aufzumachen.
Ja, weil ich so viel gemacht habe, genau. Ja, und hier auch nichts verwechseln möchte oder von der Chronologie. Ja, wir kennen uns in der Tat über Initiat. Da warst du ja der Spezialist für Finanzierung. Und ohne dich wüsste ich gar nicht, hätte ich überhaupt nicht bestanden. Weil Excel war natürlich früher nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Und du hast ja diese wahnsinnig tollen Cockpits damals bei Initiat geschrieben.
Ja, danke.
Ja.
Programmiert. Also eigentlich, sag mal, Excel programmiert genau. Weiß ich gar nicht.
Ja, die wir heute noch verwenden.
Ja.
Natürlich auch in abgewandelter Form. Und die heute noch Bestand haben bei den Banken. Vor allen Dingen bei den Banken, die Fördergelder rausgeben. Mittlerweile bin ich... Ja, akkreditiert darf man ja nicht sagen bei der BAFA, sondern gelistet, darf man glaube ich auch nicht sagen. Na, man ist registriert, ja, ich bin bei der BAFA registriert und natürlich auch bei der KfW und den ganzen regionalen Förderinstituten. Also hier in Hessen ist es ja dann die WIBank oder in Bayern die LFA.
Ja.
Ja, und da brauchen wir natürlich wirklich super professionelle Businesspläne, die wir damals schon geschrieben haben. Also mithilfe natürlich das Kapitel Kalkulation, mithilfe deines Cockpits. Ja, oder hat sich eigentlich nichts dran geändert bis zum heutigen Tage?
Ja, das ist Wahnsinn. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, weil ich bin morgen auf einen Vortrag eingeladen, hatte ich dir gerade schon erzählt. Da geht es auch um Finanzierung in der Gastronomie und da werde ich das auch erzählen, weil viele denken ja jetzt immer, es hätte sich irgendwie die letzten 12 Jahre irgendwie so viel verändert. Und ich hatte dann in Vorbereitung eine alte Präsentation gefunden, die ich schon mal auf einer Barmesse gehalten habe. Und eigentlich bin ich da dann auch, also ich wusste es vorher schon, aber wurde es mir nochmal so vor Augen geführt, eigentlich hat sich überhaupt nichts geändert. Die Herausforderungen sind die gleichen.
Ja, ja.
Wie man diesen Herausforderungen begegnet, sind die gleichen Antworten.
Ja, ja.
Und es ist Finanzierung tatsächlich immer noch das gleiche Handwerk.
Und es ist ein People-Business.
Absolut.
Es ist wirklich, also wenn... Wir haben uns ja schon häufig Kontakte ausgetauscht. Kennst du da einen und dort einen in der Stadt oder einen Leasingkontakt oder der oder jener Banker, der vielleicht auch ein bisschen offener ist für Franchising? Das hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht wirklich. Es gibt Banken, also da muss man es immer noch buchstabieren, was wirklich schlimm ist. Oder es gibt Banken, die überhaupt kein Franchising machen, weil es einfach zu klein ist. Wenn es nicht gerade ein großer Franchise-Geber oder ein Master aus den USA ist, also mit einem sechsstelligen Bereich. Aber das haben wir ja sehr selten.
Ja, es gibt aber auch immer noch, begegnet das dir auch noch, diese Banker, die wirklich diese Vorurteile gegenüber Franchising haben?
Ja, total. Ja, ja.
Also bei einigen, ja auch zu Recht wahrscheinlich, bei einigen Franchise-Konzepten, die es gibt. Das wäre ja zum Beispiel nochmal eine spannende Frage, die man mal machen könnte. Was macht ein gutes Franchise-System aus deiner
Sicht?
Genau,
das ist ein komplett separater Podcast möglicherweise.
Wahrscheinlich die ganze Podcast-Reihe.
Das ist ja ein abendfüllendes Thema. Ich war ja viele Jahre im Vorstand vom Deutschen Franchise-Verband und ich glaube 10 Jahre beim Institut, Deutschen Franchise-Institut, und habe dort immer den letzten Tag, den Praktikertag, gegeben. Und da haben mich natürlich auch viele gefragt, also Franchise-Geber wohlgemerkt, die da saßen, die wissen wollten, wie gut das Franchising geht. Und da habe ich immer ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie gut das Franchising oder wie Franchising eben nicht geht. Was man tunlichst vermeiden sollte, um eben in diese Kategorie eines nicht guten Franchise-Systems eben nicht zu fallen. Ja, aber wie gesagt, das ist ein separater Podcast und ich meine, man kann das einfach nur mal, um das kurz vorweg zu nehmen, einfach die Antwort, ich meine, es klingt abgedroschen, aber es muss einfach eine Win-Win-Situation entstehen. Der Franchise-Nehmer muss gut verdienen können, muss zufrieden sein und der Franchise-Geber auch. Punkt. Mehr nicht.
Klingt so einfach.
Klingt total einfach.
Ist aber in der Praxis unheimlich schwierig, offensichtlich.
Ja, gut. Also ich bin ja bei Syncon heute, Partner der Syncon International Franchise Consultants mit meiner Unternehmensberatung. Und wir sind ja tätig bei der Beratung beim Aufbau eines Franchise-Konzeptes für Franchise-Geber. Und unser Brain, sag ich mal, die Waltraud Martius, die hat ja ein Buch geschrieben, Fair Play Franchise. Also wenn man wissen will, wie gutes Franchise funktioniert, kann ich nur empfehlen, das Syncon-Buch Fair Play Franchise. Es gibt dann noch andere, Recruitment im Franchising und auch Wissensmanagement im Franchise. Ja, das ist einfach eine Basisliteratur, die sich jeder Franchise-Geber, das war ja ein bisschen Eigenwerbung hier.
Ist ja völlig okay.
Ja, sich jeder angehende Franchise-Geber oder auch welche, die es vielleicht schon sind und sich nie mit Fairplay auseinandergesetzt haben, beschäftigen sollten. Also ich habe beides schlussendlich mitbekommen. Ich war ja viele Jahre selbst Franchise-Geberin, über 20 Jahre mit einem eigenen Franchise-System, mit in der Spitze 120 Partnern im Wohnimmobilien-System. Und dann war ich 3-mal Franchise-Nehmerin. Also ich habe beide Hüte aufgehabt. Deswegen fällt es mir heute auch leicht, einen Franchise-Nehmer oder Franchise-Geber zu beraten.
Ja, aber ist da das, was wir gerade über Banken und Finanzierung gesagt haben, dass es ein People-Business ist, ist im Franchising ja eigentlich genauso?
Ja.
Also Franchising kann ja eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach sein, dass es auch erfolgreich ist. Aber es erfordert auf beiden Seiten die richtigen Menschen. Und vor allem auch auf Franchise-Geber-Seite, den Franchise-Geber, der auch weiß, warum er eigentlich Franchising macht.
Ja, schlussendlich hat uns die Recherche, die wir in den USA durchgeführt haben, überzeugt, auch in Deutschland, da gab es nämlich noch gar kein Franchise-System für die Immobilienbranche, auch so etwas zu entwickeln. Ich muss jetzt, habe jetzt wirklich gerade mal nachgucken müssen, wir haben mit Franchising angefangen 1986. Genau, 1986 Recherchephase und 87 haben wir dann das System gegründet. Und da war ich zuständig für den Auf- und Ausbau des bundesweiten Systems. Aber die Ausgangsfrage war, was hat mich dazu bewogen, als Vertriebsform Franchising zu wählen und nicht weiter eigene Filialen aufzubauen? Ja, ganz einfach, weil ich zu wenig Zeit hatte, die einzelnen Filialen zu besuchen und zu schauen, ob die Filialleiter auch funktionieren, so wie man sich das als Arbeitgeber wünscht. Aber der ausschlaggebende Punkt war, dass wir wesentlich weniger Kapitaleinsatz benötigten, als wenn wir eigene Filialen aufgebaut hätten. Völlig klar. Und natürlich die Risikoverteilung. Also ganz klar, wir haben das Kapitalrisiko und natürlich auch das unternehmerische Risiko auf den Franchise-Nehmer übertragen. Und das war die Motivation, eindeutig. Natürlich die Motivation, auch groß zu werden und dadurch die eigenen Filialen, die haben wir dann auch später umgewandelt. Es gab zum Schluss kein einziges eigenes Immobilienbüro mehr. Die ehemaligen Filialleiter, die dies wollten, die wurden dann auch Franchise-Nehmer. Es waren natürlich die ganzen Piloten, das war natürlich toll. Wir haben mehrere Piloten gehabt, ein gutes, immer wieder beim guten Franchise-System sollte mindestens ein Pilotstandort einen eigenen haben und einen Pilotstandort als Franchiser. Um zu beweisen, ja, das geht und das hatten wir schon. Und so hat man uns das auch abgenommen und ja, wir befanden uns ja, wie man so schön sagte, zu der Zeit, waren die Zeiten des goldenen Betons. Die Zinsen waren zwar hoch, ich glaube mit 8% oder was, aber trotzdem boomte der Markt. Und der Bedarf an Wohnimmobilien, ja, ist ja heute nicht anders, war auch damals sehr, sehr groß. Also Vermietung haben wir nie gemacht, sondern immer nur das Verkaufsgeschäft. Ja, das war unsere damals die Motivation als Franchise-Geber.
Aber ist die dann auch so aufgegangen? Weil ich habe oftmals die Vermutung, man unterschätzt dabei so ein bisschen, was es eigentlich kostet, ein Franchise-System aufzubauen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben das natürlich mega, wahnsinnig, also wir haben das natürlich unterschätzt.
Gab es den Begriff Franchise überhaupt 86 schon in Deutschland?
Den gab es. Da gab es so ein kleines System. Ich glaube, die hießen Stadler-Immobilien. Das gab es schon, aber es nicht wirklich. Also Franchising war nicht wirklich bekannt.
Wann hat denn Manfred Maus angefangen?
Manfred Maus, der hat mich ja damals kooptiert in den Vorstand vom Deutschen Franchise-Verband, also von Obi, ne, der Gründer. Gott, wann haben die denn angefangen? 80?
Also aber unwesentlich vorher.
Unwesentlich vorher, ja. Ne? Da gab es dann ja den Theke Schwendner, klar, Horst Becker von Isotec, die ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mittlerweile auch schon alten Franchise-Geber.
Ja, wobei Horst Becker ist ja immer noch aktiv.
Ja, ja, klar. Ja, und auch nach wie vor sehr, sehr erfolgreiches System.
Und wie kamt ihr dann auf den Ansatz, da überhaupt Franchising zu machen?
Ja, weil wir uns, wie gesagt, in den USA haben wir uns das abgeguckt. Und haben gesehen, boah, es funktioniert hervorragend in Amerika. 80% aller Immobilienunternehmen in den USA sind Franchise-Unternehmen. Gut, jetzt haben die natürlich ein anderes System, zentrales Listing. Es gab auch keine Käuferprovision, so wie es ja damals war in Deutschland. Aber es ist ja teilweise heute noch so halbe-halbe Käufer, Verkäufer. Bei der Vermietung wurde es abgeschafft. Aber in Amerika hat immer der Auftraggeber bezahlt. Der sein Haus verkaufen wollte, der hat auch gezahlt für die Dienstleistung des Maklers und nicht umgekehrt. Und das System haben wir eingeführt. Also es war revolutionär damals in Deutschland für den Immobilienmarkt und es hat gut funktioniert. Und auch im Recruitment, also wir haben exzellente Gründer ins System bekommen, aber auch bestehende, absolut gestandene Immobilienmakler, die überzeugt waren, dass sie andere Wege gehen mussten, um weiter am Markt zu bestehen.
Ja. Aber ihr habt das erst unter eigener Marke sozusagen gemacht, aber ihr habt euch dann, glaube ich, eine Master.
Ja, wir haben immer die Marke parallel gefahren, unsere Marke. Und dann sind wir 2004, haben wir gedacht, naja, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Tellerrand international hinausschauen. Engel und Völkers hat es uns ja vorgemacht. Und dann haben wir uns einem großen amerikanischen Franchise-System, ist, glaube ich, die Nummer 1 in Kanada mittlerweile und die Nummer 4 war es damals in den USA, die Firma Era Electronic Realtors Associates. Und da wurden wir Master Franchise-Nehmer. Und das war die falsche Entscheidung, weil da haben wir unglaublich viel Geld bezahlt für eine Marke, die natürlich nicht bekannt war in Deutschland. Eigentlich hätten die für uns bezahlen müssen, ne? Weil letztendlich haben wir Ära gelistet in Deutschland und der listet, der hat die Zeche zu zahlen.
Ehrlich gesagt fragt man sich das ja oft, ja, ne, bei so Master-Franchise-Lizenzen.
Absolut.
Die auf den deutschen Markt wollen, ja, egal jetzt wer, also warum man da so viel Geld zahlen, ja, soll, dass man für die ja dann eigentlich
den Markt aufbaut.
Genau. Und man ja null ja, Vorteile eigentlich hat.
Ja. Ja.
Oder wenig, sagen wir mal, wenig,
also
Vorteile.
Also man kann das durchaus sagen, es hat uns ein paar Millionen an Master-Lizenzgebühren gekostet. Und die Firma hat dann, also ERA, hat dann für jeden bestehenden, und damals waren es ja auch schon 100, für jeden bestehenden Partner auch eine Lizenzgebühr pro Monat bekommen. Und das hat uns dann fast das Genick gebrochen. Das konnten wir irgendwann nicht mehr bezahlen. Und der Benefit...
Also ganz kurz, für eure Partner, die ihr,
ja,
vorher
die
aufgebaut...
Die wir vorher, okay, aufgebaut haben, die schon existierten. Die haben dann natürlich die Marke ERA nutzen dürfen, die völlig unbekannt war in Deutschland. Wir waren ja auch damals schon wesentlich bekannter noch mit, wir waren damals Partner der Commerzbank und der DBV Winterthur-Versicherung. Und diese beiden Institutionen, Finanzinstitute, waren natürlich wesentlich bekannter als eine Firma ERA. Kannte kein Mensch. Also haben wir wirklich auch vertragliche Fehler gemacht.
Aber was habt ihr euch davon versprochen?
Internationalisierung, dass wir Ferienimmobiliengeschäft, auch natürlich in industrielle Immobilien, dass wir vielleicht, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber 5% des Umsatzes vielleicht auch international tätigen können. Na, auch im Wohnimmobilienbereich, da hat einer in Madrid eine Immobilie zu verkaufen und will nach Frankfurt. Also das ganze Thema Relocation hing natürlich auch dran. Wir haben dann versucht, ein Netzwerk mit Relocation-Maklern aufzubauen, um dann die Immobilien jeweils vor Ort zu kaufen oder zu verkaufen. Mehr Geschäft haben wir uns davon versprochen, was so nicht eingetreten ist, weil das einfach viel zu speziell war. Oder gut, haben wir natürlich auch Fehler gemacht.
Gut, aber man trifft ja immer Fehlentscheidungen.
Aber also, ja, das war wirklich eine Fehlentscheidung. Und das hat uns fast das Genick gebrochen. Wir haben dann, um das jetzt mal abzuschließen, dieses Kapitel, also die Phase als Franchise-Geberin war mega spannend, mega interessant. Und aber als wir dann die Firma durch ein unfriendly Takeover der Amerikaner, wir hatten auch noch holländische Investoren drin, abgegeben haben.
Also an ERA.
An ERA, ja, ne, beziehungsweise an die holländischen Investoren, die da drin steckten, weil wir dann schlussendlich auch nicht mehr keine Kapitalerhöhung mitziehen konnten. Weil irgendwann hast du dann als Unternehmer dann auch nicht mehr das Geld, das da reinzustecken. Haben wir dann verkauft. Ja, und so wurde die Firma dann auch vor der, also wir hätten sonst eine Insolvenz anmelden müssen. Ja, also auf absolut falsche Entscheidung, ne, diesen Mastervertrag so in der Form zu unterschreiben. Ja, der Master hätte uns bezahlen müssen und nicht umgekehrt.
Ja, bevor man also noch tiefer da reingeht, nur ganz kurz die Frage, ganz oft ist, oder ich sage ja auch immer so, Franchise ist ja so eine Make-or-Buy-Entscheidung auch. Meinst du, ihr hättet es auch selber machen können?
Ja,
das,
ja, 100%.
Das, was ihr euch versprochen habt mit dem ausländischen Geschäft, mit der Internationalisierung,
ja,
selber aufbauen?
Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Als wir noch kein Franchising, also als wir noch ein Filialunternehmen waren, saß Völkers bei uns am Tisch, also von Engel und Völkers, ja, damals hier in Wiesbaden. Wann war das? Das muss 85 gewesen sein. Und da haben wir über eine Kooperation nachgedacht, weil dort war der Gedanke der Internationalisierung schon wesentlich weiter fortgeschritten. Wir waren viel, viel stärker auf dem deutschen Markt durch unsere 5, 6 Filialen. Und wir hätten damals zusammengehen sollen, haben wir nicht gemacht, weil wir dachten, ja, das kriegen wir alleine hin, wir schließen uns in einem amerikanischen Franchise-System an, wachsen dann viel schneller als Engel und Völkers. Naja, und was rausgekommen ist, das weiß ja jeder heute.
Ja, okay.
Ja, also wir haben viele, viele Fehler gemacht in der Entwicklung. Ja, okay, also das ist aber nochmal wirklich ein ganz eigener Podcast, glaube ich.
Ja, aber das war dein erster Schritt ins Unternehmertum, oder? Also quasi auf die Franchise-Geberseite
zu gehen. Ja, Systemanalytikerin, so nannte sich das, bei Nixdorf. Und ja, ich habe Systemanalyse gemacht dort und Vertriebsunterstützung. Und so bin ich dann in die wir hatten Banken und Immobilienunternehmen als bei Nixdorf als Kunden. Also im Prinzip die in dem Bereich der gesamten Wohnungswirtschaft. Und so bin ich dann in die Immobilienbranche gekommen.
Weil ja. Ich habe, also man kann sich das auch ausführlich anhören über einen Podcast bei Franchise Jause, heißt
ja,
der.
Ja, ja, genau.
Da hast du
ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Ja. Ne?
Also hast du darüber gesprochen, dass hast deinen damaligen Mann kennengelernt,
ja, ich, über genau, so einen Auftrag. Ja, genau, das war ein Kunde.
Ihr habt das dann gemeinsam aufgebaut.
Genau. Mein Ex-Mann war mein Kunde bei Nixdorf. Der hat seine Filialen ausgestattet mit einer neuen EDV, die das, was heute in Handy passte. Dazu brauchte man halt
vier
Räume oder so mit doppeltem Boden und so weiter. Und die Hardware war auch viel, das war so ein Millionenprojekt. Die Hardware war auch viel teurer damals noch als die Software. Und ich war für die Implementierung in den Filialbüros zuständig und für die Schulung der Mitarbeiter, also als Projektleiter. Ja, und so irgendwann hat es dann geschnackelt, ne, zwischen meinem ersten Mann und mir. Und der, wir haben dann entschieden, dass wir gemeinsam die GmbH gründen, speziell eben für den Aufbau des Franchise. Und das war ich dann als geschäftsführende Gesellschafterin, für den Vertrieb zuständig.
War das ein Impuls von dir oder eher von deinem Mann? Oder wo kam diese
Unternehmergen? Das war von ihm.
Okay.
Das war also eindeutig, also das will ich mir auch nicht auf die Fahne schreiben, weil er war Unternehmer, ich war damals angestellt, davor auch. Ich habe immer Softwarebetreuung, Vertrieb, Wohnungswirtschaft, Systemberaterin eben bei Nixdorf. Nee, das kam von ihm, er war durch und durch Unternehmer. Und das ist auf mich natürlich dann übergesprungen. Das war...
Du kommst nicht irgendwie aus einem Unternehmerhaushalt? Also,
ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt, nein. Meine Eltern waren beide angestellt. Nee, wir hatten auch meine Schwester, ja. Meine Schwester hat eine sehr, sehr erfolgreiche Allianz Generalagentur geführt. Ja, aber ich habe mit 15 angefangen, mein Geld zu verdienen. Und habe schon von meinem ersten Lehrgehalt meine Mutter unterstützt. Also, ja. Also ich wollte auf jeden Fall nie so wenig Geld verdienen, wie meine Eltern verdient haben. Wobei ich aus dem Haushalt stamme, meine Mutter also zuständig für zwei heranwachsende Kinder. Also von meinem Vater habe ich da nicht viel gehabt, hat auch nichts gezahlt. Also so gesehen mussten wir immer zusehen, dass wir selber Geld verdienen. Und wie gesagt, ich habe mit 15 die Lehre begonnen, mit 17 hatte ich eine abgeschlossene Ausbildung und habe dann erstmal in der EDV gearbeitet und habe dann noch BWL studiert. Also alles parallel, weil schlussendlich musste ich ein Auto finanzieren und eine Wohnung und meine Mutter noch unterstützen. Also ich war eigentlich immer getrieben, dadurch Geld verdienen zu müssen und auch zu wollen, um auch sich was leisten zu können und ja auch mal in Urlaub zu fahren, was ich überhaupt nicht kannte als Kind. Wir hatten noch nicht mal Geld für den Kindergarten. Also meine Eltern meine Mutter kam mit dem großen Treck aus Ostpreußen. Das ist schon gar nicht mehr wahr. Ne? Ich meine, ich bin mittlerweile 64. Und mein Vater aus Mecklenburg-Vorpommern, der saß erst mal ein paar Jahre in russischer Gefangenschaft nach Stalingrad. Also, das war die Prägung, das ist auch die genetische Prägung, die ich habe. Also dieses, boah, du schaffst das, du schaffst dich da raus. Und bei uns gab es auch manchmal nicht genug zu essen. Zu Hause, das weiß ich schon ganz genau. Und trotzdem ist meine Mutter mit einem großen Tablett Leberwurstbroten runtergegangen zu einer Familie, die noch weniger hatten. Natürlich haben wir in einem Sozialbau gewohnt. Und meine Mutter war Verkäuferin und wir waren Schlüsselkinder. Das heißt, wir haben einen Schlüssel um den Hals gehabt und sind dann eben nach der Schule nach Hause. Kindergarten und irgendwelche Freizeiten gab es nicht. Dafür war kein Geld da. Ja, also das nur mal so am Rande. Darüber könnte ich, glaube ich, ein Buch schreiben.
Ja, aber das prägt doch. Und ich glaube, das ist eine gute... Also nicht, dass man das erlebt. Natürlich ist...
Ich weiß, was du meinst.
Ja, aber für einen Unternehmer sein ist das, glaube ich, gut, dieses immer überleben können und egal, wie tief man fällt, auch da jetzt mit Ära kurz vor der Insolvenz zu sein.
Ja.
Viele würden sagen, okay... Vorbei, ich gebe auf.
Also bei mir ist wirklich geht nicht, gibt's nicht. Und ich bin ein absoluter Berufsoptimist. also bis zum heutigen Tage. Also meine Kinder, ich habe zwei wunderbare Töchter, 36 und 22 Jahre alt. Ja, ja, die Mama auch. Nee, ja. Jetzt schon wieder mit ihrem Optimismus. Ne? Ja. Ja, das wird man einfach nie los. Und so habe ich auch immer weiter auch die ein oder andere Firma dann gegründet, weil ich dachte, naja, so als Berater, so nach Aufina kam dann die Beratertätigkeit. Erstmal freiberuflich und dann habe ich mich Initiat angeschlossen, ne? 2006, wo wir uns ja dann kennengelernt haben. Der Schwerpunkt bei Initiat war die Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung. Und wir haben ja für Franchisegeber Partner gesucht und die dann auch durch den gesamten Prozess geführt und begleitet, gecoacht und schlussendlich dann auch die Finanzierung hinbekommen. Ne? Sonst wäre es ja auch alles nicht gelaufen. Na, ja, und dann parallel, und da habe ich immer gedacht, ach so, jetzt habe ich wieder den Faden, da habe ich mal gedacht, also ich sitze da jetzt als Berater, war jetzt natürlich nicht nur für die Immobilienwirtschaft Beraterin, sondern quer über alle Branchen, aber die Prozesse sind ja alle ähnlich und das kann man schon alles spiegeln. Also egal, ob es jetzt Isotec ist oder eben, ich sage jetzt mal, Immergrün, da hast du ja so deine Erfahrungen. Und da habe ich ja ganz viele Franchise-Systeme kennengelernt und dachte ich, jetzt sitze ich da als Berater und verdiene eigentlich nur Geld, wenn ich berate. So passives Einkommen, das wäre doch super. Und dann habe ich ein Franchise-System kennengelernt in, ich kann das wohl sagen, die Branche, also ich sage ja jetzt den Namen nicht, das war die dauerhafte Einfernung. Für die habe ich sehr, sehr viele Franchise-Nehmer rekrutiert und auch erfolgreich in die Selbstständigkeit gebracht. Da dachte ich, boah, es gibt's ja nicht, was für ein Mega-Thema. Also nicht, dass ich jetzt also diese Branche Kosmetik und Wellness jetzt zu meinem Steckenpferd erklären wollte, weil im Prinzip ist es eigentlich überhaupt nicht so mein Thema. Aber naja, ich habe ja die Businesspläne geschrieben, die Kalkulation gesehen, was man damit an Geld verdienen kann. Und da habe ich kurzerhand eine Immobilie angemietet in Wiesbaden, in einer 1A-Lage, habe Mitarbeiter eingestellt, habe zwei dieser Geräte gekauft und wurde dann Franchise-Nehmerin, parallel eben zu Initiat. Und bin dann also aus meinem grauen Kostümchen, ne, weil ich ja vielleicht gerade beim Bankgespräch war, rausgeschlüpft und dann eine Stunde später habe ich meinen weißen Kittel angehabt. Das sollte ja alles ein bisschen medizinisch wirken und habe mir eine andere Mütze aufgezogen. Als Franchise-Nehmerin in dieser Branche agiert und habe diese beiden Unternehmen parallel geführt, also die Beratung und dann eben dieses Institut für dauerhafte Einfahrung. Ja, und das habe ich so lange gemacht, bis also der komplette Burnout da war. Ich habe das nie so bezeichnet, aber ich habe mich dann mal coachen lassen. Bin zweimal mit meinem Motorrad gestürzt. Nein, dreimal. Und beim dritten Mal hat eine Freundin, die exzellenter Führungskräfte-Coach ist, gesagt, so Bettina, jetzt kommst du zu mir und wir machen jetzt mal eine Burnout-Beratung. Und dann konnte ich, da gibt es ja immer so Listen, und dann konnte ich alles mit Ja ankreuzen. Und ja, was sie dann als Diagnose wollte, schlussendlich. Und dann habe ich 5 Jahre gebraucht, mich von diesem System zu verabschieden. Nee, von dem System habe ich mich nach einem Jahr verabschiedet. Da habe ich gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Und naja, so das ein oder andere war dann auch nicht so, wie ich dachte, dass es gewesen wäre, wie ich es dann auch den Franchise-Nehmern erzählt habe. Das war auch eine interessante Erfahrung. Wir sprachen ja über gute und schlechte Franchise-Systeme, aber ich möchte jetzt absolut hier keine Meinung äußern. Dann habe ich mich von dem System verabschiedet, auch diverse Prozesse juristischer Art durchlitten und habe mein eigenes System gegründet. Und somit war ich selbst nicht Franchise, sondern ich habe das dann Lizenzsystem genannt, aus gutem Grund. Weil bei vielen Bankern ist der Begriff Franchise immer noch negativ besetzt. Na, Franchise, ah ja, eine Abzocke, da verdient der Franchisegeber mehr, als er an Leistung bringt und so weiter. Und deswegen habe ich es bewusst damals Lizenzsystem genannt. Ja. Und das habe ich dann aber auch verkauft, weil das war auch wieder viel zu viel. Das wollte ich eigentlich gar nicht.
Aber es ist über den einen Standort nicht hinausgegangen, oder?
Ich hatte drei Standorte, habe das dann aber verkauft an denjenigen, der zwei Standorte hatte. Das war im Saarland.
Okay.
Ja, das war einfach zu viel und viel zu viel Investment. Und übrigens, die Frage habe ich nicht beantwortet. Der Break-Even damals beim Immobilienfranchise, speziell ja Dienstleistungsfranchise-System, war beim 30. Partner, nicht vorher. Wir mussten bis zum 30. Partner Geld reinstecken, um den Break-Even zu haben, geschweige denn Geld zu verdienen.
Ja.
Na? Und das wusste ich. Und mit dem ganzen Wissen war mir klar, also ich brauche hier 30 Lizenznehmer, da hätte ich 60 gebraucht, weil eine Lizenz ist natürlich noch wesentlich weniger, also vom Gebührenmodell als im Franchise-System. Also ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, vielleicht habe ich 5% genommen, ich weiß es nicht mehr. Müsste mal nachschauen.
Und wann genau war deine Burnout-Phase, die ich übrigens nicht kannte tatsächlich?
Nee, ich habe das gut verheimlicht. Ja. Ich habe das
Also während du Franchise-Nehmerin warst?
Während ich Franchise-Nehmerin war. Ja, auch das hat sich damals schon abgezeichnet. Und da hatte ich ja dann die Entscheidung getroffen. Ach so, da habe ich nochmal ein anderes System aufgebaut. Das kann ich sagen, welches es war. Das war Health and Friends, Medical Wellness by Wireguns. Und habe da auch nochmal eine Fläche von über 100 Quadratmetern angemietet. Das sind medizintechnische Anwendungen, weil Medizin, Gesundheit, also das interessiert mich wirklich. Weil äußere Schönheit geht nur über innere. Und der Wireguns ist also nach wie vor ein toller, toller Unternehmer mit Sitz in Düren. Ganz, ganz super System. Nur dieses System war wirklich, wir hatten auch einige Franchise-Nehmer schon aufgebaut, 5 oder 6. Und dann habe ich mich entschieden, ein eigenes Health and Friends Institut in Wiesbaden zu gründen. Das war dann 2012. Alles parallel zu Initia, auch immer noch parallel zu diesem anderen Thema mit der dauerhaften Nahentfernung.
Auch parallel zum Burnout, oder?
Und ja, da fing das ja alles schon an. Also ein Burnout zeichnet sich natürlich über viele, viele Jahre ab. Du meinst einfach, boah, du bist unbesiegbar, du kannst, ne, geht nicht, gibt's nicht. Und ich meine, ich habe ja nebenbei auch noch mal ein Kind gekriegt. Ja, ne, ist ja erst 22, die Kleine. Und da gibt's ja auch noch eine neue Ehe. Auch mittlerweile 27 Jahre zusammen. Großes Haus und Gesellschaft und was man eben, jetzt sind wir beim Thema auch eigener Podcast, ne, Frauen im Franchising oder generell Anforderungen an Frauen. Gut, ich möchte jetzt keine Schublade aufmachen, aber das waren schon also mega viele Anforderungen, die ich da erfüllen musste als Unternehmerin, als Ehefrau, als Mutter, als Arbeitgeberin. Okay, also es war alles ein bisschen too much. Und dann habe ich entschieden, und dafür habe ich 4 Jahre gebraucht, alles abzuwickeln. Und das fing in der Tat damit an, dass ich das eine System an meine Institutsleiterin verkauft habe, das mit der dauerhaften Haarentfernung. Da habe ich auch den Businessplan für geschrieben. Die habe ich dann auch begleitet bei dem Thema. Da bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Und habe da auch noch ein bisschen Geld rausgezogen. Aber meine Arbeitszeit habe ich natürlich nie in die Waagschale geworfen, also jetzt monetär berücksichtigt. Und das andere System habe ich umgewandelt in ein Lizenzsystem. Das habe ich dann dem Lizenznehmer verkauft. Den gibt es heute noch und der hat auch noch seine Institute. Und das mit Health and Friends, das haben wir dann leider einstampfen müssen, weil das System ist so kompliziert, so anspruchsvoll, was also den ganzen medizinischen Background angeht, dass man das auch wirklich nicht auf die Straße bekommen hat. Und das haben wir, ja, es war ein Versuch wert. Und wir haben, und das, ja, die Geräte habe ich heute im Keller stehen. Und es gibt, die Partner betreiben das System heute noch und den Wireguns gibt es auch heute noch. Und es ist also nach wie vor ein tolles Unternehmen mit seinen medizintechnischen Anwendungen, also Vakuumunterdruck, mechanische Lymphdrainage, Entsäuerung und so weiter. Aber leider Gottes mussten wir das System einstampfen.
Aber war der, ich will jetzt auf diesem Burnout-Thema, nicht Depression, Burnout-Thema nicht so rumreiten, aber war das ein Mittenauslöser, dass du gesagt hast, ich mache jetzt ja Tabula Rasa, dass du da mal so Ordnung reinbringst? Oder
ja,
was?
Richtig, ja, ja. Ich habe Ordnung reingebracht und auch dieser Gedanke, passives Einkommen zu schaffen, ne, wenn du nicht da sitzt und berätst, verdienst kein Geld, sondern du schaffst dir jetzt Unternehmen, in denen du Mitarbeiter anstellst, die dir dann das Einkommen generieren. Das ist ja erstmal ein guter Gedanke. Im Multi-Franchise ist es ja auch so, ne, wenn man mit mehrere Standorte...
Den Gedanken hatte ich auch mit Immergrün.
Hattest du auch mal.
Könnt ihr im Podcast hören, wie es geendet ist.
Ja, genau. Ja, das hat mir dann auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, als ich gehört habe, dass du Immergrün bist. Ich habe gesagt... Im Leben nicht. Das willst du wirklich tun. Also nicht, weil Immergrün schlecht ist, um Gottes Willen, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, parallel eine Unternehmensberatung auch mit Mitarbeitern zu führen und dann parallel was aufzubauen, wo man denkt, naja, passives Einkommen. Das war ja dann genau der gleiche Gedanke. Und das hat nicht funktioniert, wenn ich nicht da war. Also ich bin auch eine wirklich schlechte Führungspersönlichkeit. Wenn ich nicht da war, sind die Mäuse auf dem Tisch getanzt, ne? Also das oder haben in die Kasse gegriffen und ich habe auch wirklich zu gut bezahlt, muss ich auch sagen. Ich habe die Mitarbeiter so gut bezahlt, dass unterm Strich nichts übrig blieb für mich. Und trotzdem muss ich natürlich immer wieder rein und auch die Vertriebsprozesse auch selber durchführen. Und ja, finde mal einen guten Vertriebler für egal welches Produkt oder für welche Dienstleistung. Das ist heute nicht anders wie damals.
Ja, also kann ich alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Aber wie hast du so den Ausflug empfunden als Franchise-Nehmer? Weil da habt ihr auch in dem Podcast, in der Franchise ja auch so drüber gesprochen. Oder sollte ja auch so ein bisschen mit das Thema sein, was ist ein Unterschied zwischen Franchise-Geber und einem Franchise-Nehmer? Also vom Typus her. Warst du vielleicht oder bist du zu sehr Unternehmerin,
ja, genau.
Um
also ich
Franchise-Partner zu sein? Also es ist gar nicht abwertend gegen Franchise-Partner.
Nein, auf keinen Fall. Ich war 100-mal lieber Franchise-Geberin und konnte die Dinge kreieren, konnte Prozesse gestalten. Nicht, dass wir jetzt so durchregiert haben, geht ja im Franchise gar nicht. Natürlich hatten wir einen Beirat und auch Neuerungen, alles Mögliche diskutiert. Also ja, ich bin mit Sicherheit mehr Franchise-Geber, Unternehmerin gewesen als Franchise-Nehmerin. Initiat war ja auch eine Art Franchise-System. Wir haben auch alle auf eigene Rechnung gearbeitet und dann die beiden anderen auch. Und ja, die Abhängigkeit vom Franchise-Geber gefiel mir teilweise nicht. Ja, da wollte ich auch viel zu sehr eingreifen oder mir auch nichts sagen lassen, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese Thematik mit Franchise-Geber und so was ein Franchise-Nehmer-Typus ist. Ich habe da im Rahmen von, weil ich habe irgendwie eine Zeit lang, wurde ich so angesprochen, ob ich irgendwelche Diplomarbeiten und so weiter betreuen soll. Zum Thema Franchise. Und da ging es auch irgendwie rudimentär um das Thema. Da habe ich eine ganz interessante Aussage von in irgendeiner Doktorarbeit gelesen. Ich glaube, von der Uni Wuppertal, Sassmannshausen heißt der auf jeden Fall, der hat gesagt, den Typus eines Franchise-Nehmers, den gibt es eigentlich gar nicht. Den kann es nicht geben, weil der so schwierig ist, weil man braucht am Anfang diesen unternehmerischen Trieb, um überhaupt zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig mit diesem Franchise-System. Ja. Dann muss man sich aber unterordnen können.
Genau.
Und das hast du ja genau gesagt, das wolltest du gar nicht. Du wolltest dich gar nicht unterordnen, wolltest viel zu sehr eingreifen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, echt schwierig, diese Menschen zu finden,
ja,
die sagen,
stimmt. Nö,
finde ich dann irgendwie, gehe ich da komm, gibt es ja draußen, gibt ja genug Franchise-Nehmer.
Ja, ja.
Aber
ja, wir hatten ja auch, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja auch bei Initiat, also unglaublich viele Menschen da sitzen, wo Franchising die zweite Wahl war. Und das war immer in meinem Erstgespräch, habe ich das rausfinden wollen, sagen Sie mal, ist das wirklich die erste Wahl in Ihrem Leben? Wollen Sie sich, ich meine, wir hatten, ich gerade jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet hatte ich ja ganz viele Manager-Typen, so um die, so um die 50, ne, die dann mit einem Golden Handshake abgefunden wurden von ihrer Firma und dann aber auch Schwierigkeiten hatten, wieder einen neuen Job zu finden. Naja, und dann, ach ja, ich könnte mich ja mal selbstständig machen. Ne? Mein Traum war ja schon immer mal ein Gastro, ein Café oder so. Ja, das habe ich denen erstmal ausgeredet. Also das ging gar nicht. Und wenn ich dann rauskristallisiert habe, dass das also wirklich kein Unternehmertyp war, sondern wirklich zweite Reihe, dass er einen Chef braucht, ja, dann habe ich ihm eher geraten, sich doch dann einen Personalberater zuzulegen, als sich jetzt in das Risiko der Selbstständigkeit zu stürzen. Ja, ja, das ist nach wie vor das richtige richtig, also das gibt es nicht. Es gibt nicht, dass er auch, das ist auch die Frage der Phase, in welcher Phase sich das Franchise-System befindet. Wenn ich daran denke, als wir unseren ersten Partner rekrutiert haben für das Immobilien-Franchise-System, das waren drei mega super tolle Unternehmer aus Troisdorf. Die waren richtig, also Immobilienmakler, gestandene Makler, die Vorteile gesehen haben in unserem System. Den haben wir ganz Nordrhein-Westfalen für null, ich glaube für 5.000 Mark damals, ne, gegeben. Und die haben dann später haben die mehr Geld verdient mit dem Rückkauf, weil wir die Gebiete zurückkaufen mussten, weil wir ja in Nordrhein-Westfalen ungefähr mindestens 50 Betriebe eröffnen wollten und nicht nur einen. Dann haben wir mühselig die einzelnen Gebiete, also das mal zum Thema Gebietsschutzvergabe, ja. Am Anfang, die ersten 30, das waren Unternehmer. Die zogen mit, die waren genauso wie wir. Das waren keine, also Abhängigen sowieso nicht, also es waren kein Franchise-Nehmer in dem Sinne, ja, McDonald's und Burger King und so weiter, da hast du mal den 1.100. Nein, das waren Unternehmer so wie wir. Dann fing es allerdings an, dann haben wir uns auch mehr für Gründer geöffnet. Das Profil war dann natürlich mehr, ich möchte mich unterordnen, ich möchte die nicht selber entwickeln, nicht selber gestalten. Und die ersten Partner, die waren auch alle im Beirat, auch später dann noch.
Ja, also von der These her kann man ja sagen, ist auch meine Beobachtung, Unternehmertypen gehen auch eher in jüngere Systeme. Und diese Gründertypen, die eher auch so ein bisschen Risiko suchen, dann wahrscheinlich eher in etablierte Systeme.
Das ist richtig.
Ja, da habe ich jetzt mit dem Jan Schmelze, kennst du den vom Deutschen Franchise-Verband?
Ja, natürlich. Ja. Kenne ich den Jan, den Torben kenne ich ja.
War auch Gast in meinem Podcast jetzt vor kurzem erst.
Ach ja, und, schön.
War auch eine sehr, sehr coole Folge. Und ich habe mich ja, das habe ich da auch erzählt, deswegen kann ich das hier erzählen, total gegen gesträubt, irgendwas mit dem Deutschen Franchise-Verband zu machen. Ich war ja immer so, weil die ja sehr, das habe ich, wie gesagt, im Jan auch erzählt, auch in dem Podcast erzählt, mich hat früher immer total genervt, dass die immer so mit dieser Fahne gewunken haben, es ist alles so risikolos im Franchising. Mhm. Da gab es, ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kann, da gab es diese Slogans, Gründung in der Hängematte, Gründung im Regenschirm und so.
Klenothek war das.
Ja, fand ich immer ganz,
das
ganz...
Das war furchtbar.
Ganz, ganz furchtbar. Aber die mussten das, glaube ich, tatsächlich so machen, weil, so wie du auch beschrieben hast, diese Leute, die eigentlich ja gar nicht gründen wollten, sondern weil sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, entlassen wurden oder Golden Handshake oder wie auch immer, die das so als zweite Wahl nehmen, die brauchen ja genau diese Ansprache, kommt das was Sicheres.
Ja, richtig.
Na, weil sonst, wenn es Vollblutunternehmer, würden sie es selber machen oder würden einfach gründen.
Dann wären sie schon Unternehmer.
Und die mussten halt so angesprochen werden. Aber ich glaube, auf Dauer wird man mit solchen im Franchise-System dann auch nicht glücklich. Also ich glaube, beide Seiten werden einfach auf Dauer nicht glücklich.
Ja. Ja, gut, mein Franchise-Nehmer entwickelt sich natürlich auch. Na, der fängt mit einem Laden an und dann hat er so, ne, zwei, drei, mehrere oder auch wie heißt das, wenn man also Multi-Franchise, wenn man branchenübergreifend, was ich sehr, sehr kritisch sehe, arbeitet. Aber gut, ist auch nochmal ein anderes, ganz anderes Thema. Ja, aber als Franchise-Nehmer dann der Geber für seine Filialleiter sozusagen zu sein, das ist natürlich schon eine sehr herausfordernde Unternehmerleistung.
Ja, genau,
das ist
diese Unternehmerrolle, genau.
Ja, und das bieten natürlich Franchise-Systeme. Du kannst dich natürlich super entwickeln, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch bei einem Laden bleiben. Wenn das der Profit reicht, gut, kommt natürlich auf das System an. Es gibt ja viele Systeme, da geht ja auch nur einer.
Ja.
Also gerade im Dienstleistungsfranchising, wenn ich mir jetzt hier die großen amerikanischen Konzepte im Personal Recruitment und im Cost Reduction Era zum Beispiel anschaue, da sind ja ganz andere Modelle, da gibt es ja keine zwei Läden in dem Sinne.
Ja. Ja. Um deinen Werdegang jetzt noch kurz abzuschließen, also deine ganzen Franchise-Nehmer, Ausflüge.
Ja, das hat mich alles unglaublich viel Geld gekostet, wahnsinnig viel Erfahrung gebracht, die mir natürlich jetzt gerade in der Tätigkeit als Berater, also weil ich ja beide Mützen aufziehen kann, als Geber, ne, mit 20 Jahren und als Nehmer auch mit mehr als 20 Jahren parallel dazu.
Ja.
Da weiß ich, worauf es ankommt.
Für beide. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, was du jetzt aktuell machst.
Ja, gut, ich bin Partner, hatte ich zwischendurch mal eingeflochten. Unternehmensberaterin bei Syncon International Franchise Consultants, arbeite aber sehr, sehr stark auch franchise-unabhängig. Also ich bekomme viele Anfragen, da gibt es so ein Expertennetzwerk, Deutschland heißt das, da gibt es viele Anfragen von Firmen, die schon gegründet haben. Und sonst bekommen sie auch keine BAFA-Förderung. Wenn du Vorgründungsberatung, kannst du nicht bei der BAFA den Antrag stellen, sondern musst ja hier in Hessen RKW und so weiter. Also ich bekomme viele Anfragen, die haben schon gegründet, die wollen expandieren, die wollen diversifizieren, die wollen einfach überprüfen, sind sie auf dem richtigen Weg. Ja, und das macht natürlich mega Spaß. Das sind schon erfolgreiche Unternehmer, die dann nochmal eins oben draufsetzen wollen. Oder auch mal eine Nachfolge. Beispielsweise so ein Architektenbüro. Berate ich zurzeit in der Nachfolge, sind zwei Brüder, die dort das Büro des Vaters übernehmen wollen. Ja, solche Dinge. Aber natürlich auch, klar, Franchise, wenn es kommt, mache ich das natürlich auch. Aber wie gesagt, die Prozesse sind die gleichen. Was ich gemerkt habe im Laufe der Jahre ist, dass doch die Finanzierungen mit einem, so jetzt sind wir wieder in Anführungszeichen bei dem guten Franchise-System, bei einem etablierten Franchise-System ist das viel, viel einfacher. Ja klar, da habe ich natürlich Zahlen von anderen Franchise-Nehmern. Da haben wir die Regionen, die wir vergleichen können. Und das habe ich beim Existenzgründer oder bei jemandem, der vielleicht erst seit einem oder zwei Jahren gegründet hat. Gibt aber auch Unternehmer, die sind seit 7 Jahren tätig oder noch länger. Ja, das habe ich natürlich nicht. Aber gut, da habe ich die BWAs, da habe ich dann die G&Vs, die Bilanzen. Das können wir ja auch beweisen, dass das erfolgreich war. Also die schwierigsten sind natürlich die Unternehmer in Schwierigkeiten. Oh, ja, das ist dann schon heftig. Ich meine, natürlich bekomme ich keine Finanzierung, wenn da ein Schufa-Eintrag ist, sowieso nicht. Und wenn dann Lastschriftrückgänge erfolgt sind, auch nicht. Da gibt's schon Fördermöglichkeiten. Aber dann sind einfach die Zinsen und das Rating ist dann so schlecht, dass sich das dann auch nicht mehr rechnet. Also, ja, aber meistens werden wir Berater ja eingeschaltet, wenn es eben nicht läuft oder wenn irgendwas zu bewältigen gibt. Ich habe auch ganz viele Mandate, wo die Finanzierung gescheitert ist, wo ein absoluter Murks-Businessplan vorlag und dann, oh, Frau Mom, gucken Sie doch mal, ne? Der ist jetzt bei der Bank nicht durchgegangen. Sag ich, ja klar, klasse. Ne? Und ich soll jetzt die Karre aus dem Dreck ziehen. Meistens funktioniert's. Meine Erfolgsquote liegt bei 99,5%. Ist nachweislich, weil ich keine Beratung reinnehme, wenn ich im Vorfeld weiß, dass ich das nicht durchkriege. Und wenn ich einen Tag mit dem Unternehmer da sitze und alles analysiere, kostenlos natürlich, ist also ein normales Erstgespräch sind 1,5 bis 2 Stunden, aber manchmal sitze ich auch mal 5 Stunden. Und dann muss ich ihm leider begreiflich machen, sorry, ich kann das nicht annehmen, ich krieg das nicht durch, vergessen Sie es. Ja, gehen Sie, wickeln Sie es ab, leihen Sie sich irgendwo anders Geld, familiär, wie auch immer. Ich nehme kein Beratungsmandat rein, von dem ich nicht überzeugt bin, dass ich es durch die Finanzierung kriege.
Ja, ist ja auch vernünftig so.
Quatsch.
Also
ja.
Sollte
genau.
Auch
das holt mich auch wieder.
Berater-Kodex sein, dass man das
ja, macht. Ja, holt mich ja auch wieder ein.
Na. Aber du hast noch einen anderen Ausflug gemacht. Vor kurzem, glaube ich, weil ich dich gefragt habe, warum du überhaupt einen Lebenslauf hast, den du geöffnet hast. Weil du hast den Ausflug ins Angestelltensein nochmal gemacht.
Ja, ja, oh Gott, ja. Kaum jemand spricht ja über die Pandemiezeiten. Die gab es natürlich auch bei uns in der Finanzierung. Ja, und da ging ja gar nichts mehr bei den Banken. Also ich habe heute noch Systeme on hold in der Gastronomie, die damals nicht finanziert werden und heute auch nicht weil der Banker immer noch glaubt, ja, die nächste Pandemie steht vor der Tür. Na, und dann kann das Geld nicht zurückgezahlt werden. Ja, da habe ich ganz bewusst eine Auszeit eingelegt und auch den angehenden Unternehmern gesagt, also wir kriegen die Finanzierung auf keinen Fall durch, behalten Sie Ihren Job, machen Sie was anderes, ne? Aber auf keinen Fall selbstständig machen. Und da habe ich mich beworben, um die Lücke zu füllen. Ich wollte eine sinnstiftende Tätigkeit. Und diese sinnstiftende Tätigkeit habe ich beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft gefunden. Und da habe ich mich für ein Jahr verpflichtet, als, was stand in der Job Description, Krisenmanager und Jobcoach. Ja. Und da hatte ich Menschen vor mir, die ihren Job verloren hatten, also ALG-1-Empfänger. Interessanterweise gab es auch den einen oder anderen, der sich selbstständig machen wollte, dem ich natürlich dann super helfen konnte. Natürlich nicht zu diesem Honorar, was ich sonst nehme. Ja, das war, ich sag mal, eine gut bezahlte ehrenamtliche Tätigkeit für mich. Ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber 15 Euro die Stunde ist echt nicht viel. Aber trotzdem hat mir mega viel Spaß gemacht, ein Jahr lang Menschen zu beraten, die entweder einen neuen Job suchten, viele habe ich auch in neue Tätigkeiten vermitteln können. Also jetzt nicht geltlich vermitteln können, weil das wurde vom Arbeitsamt ja bezahlt, diese Maßnahme, so nennt sich das. Und die halt sich selbstständig machen wollten, ja sowieso, ne, denen habe ich ganze Businesspläne geschrieben, für nix. Ja, das war sehr, sehr interessant. Hab das dann aber auch aufgehört nach einem Jahr. Und es zeichnete sich ja dann auch ab, dass die Pandemie irgendwann mal endet. Und mich da so unterordnen, das war auch eine echt interessante Erfahrung. Ich habe das Gott sei Dank nur 2 Tage gemacht in der Woche, das ging. Hatte da ein kleines Büro, musste da jeden Tag hin. Und auch dieses Ganze, wie man sich so fühlt als Angestellter, war auch eine wichtige, sehr, sehr wichtige Erfahrung. Ja, und verschiedene Vorschläge, es gab dann immer so Meetings und kam dann mit Verbesserungsvorschlägen, ich möchte diesem Institut jetzt nicht zu nahe treten, aber es war schon irgendwie sowas wie ein Amt. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch beim Arbeitsamt arbeiten können, aber die ganzen digitalen Prozesse, die waren durchaus optimierungswürdig. Aber ich habe da keinen einzigen Verbesserungsvorschlag leider Gottes durchgekriegt, weil die Strukturen waren derartig eingefahren, ja, dass es also sehr, sehr schwerfällig war. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, wie ich das formuliere. Ist also eine super tolle Firma, das BWHW. Und die helfen nach wie vor jetzt nicht nur Menschen aus ALG-1, sondern auch Menschen, die irgendwelche Probleme haben, am Rande der Gesellschaft stehen oder auch Migranten. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Projekte. Ich war also ein ganz mini, mini kleines Licht in diesem ganzen Räderwerk. Die haben 1000 Mitarbeiter hier in Hessen. Wirklich super tolle Firma. Aber an den technischen Prozessen könnte man durchaus noch feilen.
Aber du könntest auch die These unterschreiben, das hört man ja oft, dass Menschen, die lange selbstständig waren, sich sehr, sehr schwer damit tun, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich glaube, es ist fast so, ich könnte das auch für mich ausschließen.
Das war ganz schwierig, vor allen Dingen mit den Urlauben. Ja, jetzt mal ganz banal, ne? Ich meine, mein Mann und ich, wir verreisen jetzt auch mal ein paar, teilweise Monate, ne? Und auch wochenlang, ich musste noch nie einen fragen, wenn ich irgendwo hinfahre. Und man kann ja auch von überall auf dieser Welt arbeiten. Eine Workation ist ja eins meiner Lieblingsworte geworden. Die ganze Digitalisierung, ja, die Pandemie hat ja ihres dazu beigetragen mit den ganzen digitalen Konferenzen. Aber klar, ja, kann ich voll unterstreichen. Also eine angestellte Tätigkeit ist für einen Unternehmertyp echt schwierig.
Ja. Ja. Aber deswegen schaust du jetzt wieder mit Optimismus in deine Beratertätigkeit und machst das wieder mit.
Ja. Jetzt haben sich ja auch wieder, klar, die Pandemie ist ja schon lange vorbei und auch wieder interessante Mandate ergeben. Aber wie gesagt, ich nehme nur das rein, wo ich überzeugt bin, dass ich das gut finde, vom Thema auch. Also ja, das kommt auch noch dazu. Es gibt Themen, die interessieren mich einfach nicht. Das kann ich auch gar nicht. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Also
aber wolltest
mit
du
Technik.
Dem einen Unternehmen nicht Verbesserungsvorschläge geben?
Ja,
für
ja, das
die
war, ja, aber das war ganz rudimentär. Die waren ja, ja, also bitte, also ich möchte da jetzt wirklich. Das ist
alles gut.
Weil schlussendlich war ich ja auch mal Systemanalytiker bei Nixdorf. Also ich weiß schon,
absolut.
Wie diese
Moment, wann war
Prozesse
das?
Erfahren, ne? Ja, gut, da gab es noch Mainframe, ja. Gab es die großen Anlagen. Ja, ja, nein, das eine widerspricht sich, das widerspricht sich jetzt nicht. Aber wenn jemand eine App programmieren möchte, dann bin ich der falsche Berater.
Ja, bin ich auch, so mache ich auch nicht.
Bringen wir es mal auf den Punkt.
Ja. Ja, ich komme ja oft diese Anfragen, ne?
Ja.
Aber da kann ich auch alles, also diese ganzen technologischen Sachen sind alles. Also alles nichts für mich.
Also ich liebe Dienstleistung, also na, egal was Dienstleistung und das ja naja gut, wir brauchen auch Produktion, ne? Aber auch alles, was mit KI zu tun hat, tja, da ist mein Mann mega fit. Ach, das ist übrigens mein Unternehmensberatungspartner, ja, der kann das, aber ich nicht. Ne? Und ja, und natürlich Gastronomie mache ich unheimlich gerne und natürlich Einzelhandel, klar. Da ändert sich auch nicht so viel. Ja,
auch die klassischen Branchen, die man aus dem Franchising
gut kennt. Die
klassischen Branchen,
ja, wo auch, wie gesagt, People-Business, wo ein Leuten mal ins Auge gucken muss und auch Beratung. Ne?
Ja. Sehr schön. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien, die ich immer mache in diesem Podcast.
Ja.
Eine Kategorie nennt sich Freestyle.
Mhm.
Und da ist es, ich gebe dir einfach einen Satz, ein Wort, stelle dir eine Frage und du sagst einfach spontan.
Ach, wie bei HR Info, die haben auch so eine Box.
Okay, da habe ich es her, nein. Weißt du noch, was deine erste Vermittlung bei Initiat war? Welches Franchise-System?
Ja, natürlich, will ich nicht vergessen, Backwerk.
Ah, okay.
Ja, ich weiß auch noch den Namen, also ja, weiß ich noch, das war im Ruhrgebiet. Ja, ja, Backwerk.
Haben wir da nicht sogar die Finanzierung zusammen gemacht?
Da haben wir die Finanzierung, da hast du mir geholfen. Das hätte ich im Leben nicht hingekriegt. Weil das war so komplex.
Ja,
da war Dr. Limmer, ist er noch da?
Ja. Nee, ist nicht mehr bei Backwerk. Aha. Haben wir
ja
verkauft.
Ja, das war Backwerk. Ja.
Okay.
Wow. Ja, aber es hat funktioniert. Die haben dann wirklich ihren Laden, also ihre Bäckerei aufgemacht. Ja.
Ja. Und was bedeutet der Begriff unternehmerische Freiheit für dich?
Entscheiden zu können. Ja, freie Entscheidungen treffen zu können.
Und in Urlaub zu fahren, ohne jemanden zu fragen.
Ja, ja, auch wie viel ich meine. Ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben. Also wie viel ich arbeiten möchte. Also ist ja klar, jetzt kommt dieser Spruch, jetzt fällt mir noch nicht mal ein.
Was soll ich sagen? Selbst und ständig? Oder
ja, was? Das selbst und ständig. Das wollte ich jetzt sagen. Oh Gott, selbst und ständig.
Dieser ausgelutschte Spruch.
Ja, genau. Oh, ich weiß noch, bei Initiat, die ersten Monate. Erstmal habe ich ja dem Kollegen Dr. Karl Heusch, ne?
Ja.
Der liebe Karl, dem habe ich auf
dem Schoß.
Na genau, liebe Grüße. Dem habe ich auf dem Schoß gesessen und dem Olaf Bicker auch in München, also Karl in Köln, Olaf in München und mir alle Sprüche, die drauf haben, zu eigen gemacht, weil ich musste ja bei meinem ersten Kunden auch irgendwas sagen können. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier der Newcomer bin.
Dann
hast
du so selbst und ständig oder so Sprüche.
Ja, genau so. Und da habe ich ja erstmal gelernt. Ja, und dann sind wir in Skiurlaub. Wir fahren ja wahnsinnig gern Ski nach wie vor. Und mein Mann hat das überhaupt nicht verstanden. Ich bin wirklich nachts aufgestanden und habe diese Berichte geschrieben, weil ich sonst nicht hinterhergekommen bin. Im Skiurlaub und habe die Kunden, wir haben da Listen bekommen, Kunden, die wir da gekauft haben bei Initiat und musste ja die ganzen Kunden abtelefonieren. Das habe ich stundenlang, tagelang im Skiurlaub habe ich das gemacht. Ja, also ja, selbst und ständig.
Ja.
Aber ich habe das frei entschieden, dass ich das tue und wann ich das mache. Ja, heute arbeite ich ein bisschen weniger, ein bisschen arg weniger, was auch gut so ist, ne? Nach der Historie.
Und vertrittst du die These als Unternehmer braucht man auch immer ein bisschen Glück?
Nee. Also du, auch wieder so ein Spruch, du bist wirklich deines Glückes Schmied, wenn nicht gerade äußere Einflüsse auf dich zukommen, die du nicht beeinflussen kannst. In Hessen gibt es so einen Spruch, ich bin ja Kölnerin, ne? Ja. Aber das habe ich von meinem ersten Mann, der war zwar Dresdner, aber trotzdem hat
der... Okay, denke die hessischen Sprüche.
Der hat diesen hessischen, also wer auch immer habe ihn selig, das ist leider schon gestorben. Wenn der Himmel einfällt, sind alle Katzen tot. Ja, das war jetzt so ein Essen.
Okay.
Ich habe das auch nie verstanden. Aber ja, das sind die äußeren Einflüsse. Ja, klar kann keiner sagen, wann kommt die nächste Pandemie oder breche ich mir jetzt ein Bein, aber dann kann ich trotzdem noch arbeiten, da habe ich ja nichts am Kopf. Ein bisschen Glückssache? Nicht wirklich. Also was, wovon ich überzeugt bin, dass man Mentoren braucht. Mein erster Mann war voll mein Mentor. Und ja, ich hatte wirklich Mentoren. Oder sagen wir mal Manfred Maus.
Ja.
Ich hatte Mentoren in meinem Leben. Vielleicht ist das auch irgendwie Glückssache. Weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht dran, dass es Zufälle im Leben gibt. Das bist du schon selber. Also wenn ich habe ja so ein bisschen über meine Historie, ne, gesprochen, meine familiäre. Also wenn ich das mir anschaue, hätte ich auch voll scheitern können in meinem Leben. Oder es überhaupt nichts auf die Reihe kriegen können. Aber nein, ich hatte das eine innere Triebfeder.
Das ist auch ein schöner Satz, man braucht kein Glück, man braucht Mentoren.
Ja, genau. Ja, diese innere Triebfeder.
Ja.
Ja, und da kannst du lange warten aufs Glück. Ja. Das kannst du schon selbst irgendwie in die Hand nehmen.
Und dann noch eine letzte Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, was hältst du für die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Ja, sich wirklich nicht verbiegen wollen, weil du ja jetzt den Kunden hast oder weil du jetzt, ich weiß nicht, ja, wirklich sich selbst treu bleiben. Ja, so ganz aus meinem tiefsten Herzen heraus.
Ja, sehr schön. Dann die letzte Kategorie. Das sage ich meinen Gästen oder Gästinnen normalerweise.
Ja, alles gut.
Vorher.
Ich bin auch oldschool.
Hab ich jetzt nicht getan, aber vielleicht fällt dir ja spontan was ein. Und zwar die Kategorie heißt Props. Und hier geht's drum. Einmal kannst du ein Buch empfehlen, was man unbedingt lesen sollte. Also eins hast du ja sogar schon empfohlen mit Fairplay Franchise. Gibt es noch ein anderes Buch, was dich irgendwie motiviert, inspiriert hat fürs Unternehmertum, Franchise, was auch immer?
Also es gibt kein spezielles Buch, sondern es gibt einen Newsletter, kann ich empfehlen. Ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Philosophie und lese jeden Tag einen philosophischen Spruch. Also ich beschäftige mich mit den Philosophen der Antike, griechisch, römisch, ägyptisch, Christentum. Jesus spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich bin jetzt selbst nicht christlich geprägt, aber die Philosophen der Antike, natürlich die gesamte, ganz gesamte chinesische Philosophie, asiatische, indische. Und es gibt einen Newsletter, der heißt Maß und Mitte. Maß und Mitte. Und das ist auch, ne, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, Eigenschaft, man soll sein Maß und seine Mitte behalten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und mir helfen die Philosophen der Antike bei der Bewältigung von Problemen, ganz einfach, von Fragestellungen im Leben. Müssen ja nicht unbedingt Probleme sein. Ja, das kann ich empfehlen.
Okay, sehr schön.
Maß und Mitte.
Jetzt bin ich gespannt. Gibt es ein Lied, was du empfehlen kannst? Eins, was dich besonders motiviert, inspiriert, was du hörst, wenn du schlecht drauf bist, was du hörst, was du,
ja,
wenn du gut drauf,
ja,
bist?
Ja, das hab ich auch schon häufiger gesungen und auch schon umgetextet. Ich bin aus der Generation und bin ein Cat Stevens-Fan. Und Father and Son hat mich immer beeindruckt. Wobei es bei mir nicht die Söhne waren, sondern die Töchter. Ja.
Okay, schön.
Ja, it's now time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's no so much you have to know through. Find a girl or son. Ja, okay, also ich könnte jetzt...
Sehr schön.
Ja.
Ja, das war ein wunderschönes Ende.
Ja, okay.
Vielen, vielen Dank.
Ja.
Jetzt gehen wir essen. Hoffentlich hat dein Mann jetzt gekocht.
Der hat mit Sicherheit, jetzt gibt's Spargel mit Jakobsmuscheln.
Ich esse das erstmal Jakobsmuscheln.
Ah, mal gucken,
ja,
wie sie dir schmecken.
Gut, vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ich hoffe, ich bin mir sicher, dass ihr genauso viel Spaß beim Real Talk mit Bettina hattet wie ich und ihr euch den einen oder anderen Impuls aus dem Gespräch herausziehen konntet. Was bleibt mir noch zu sagen? Das Essen war wirklich fantastisch. Vielen lieben Dank an Achim, der das Essen vorbereitet hat, während Bettina und ich sehr hart gearbeitet haben. Und mir bleibt auch noch zu sagen, Jakobsmuscheln, hatte ich ja gesagt, esse ich zum ersten Mal, werden leider nicht so meins. Obwohl sie mit Sicherheit hervorragend zubereitet waren, aber geschmacklich dann aber einfach nicht so mein Ding. Mit dieser wertvollen Erkenntnis soll es dann das auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie das 10. Nummer 1 Album von Kollega La Deutsche Vita, Platz 1 der deutschen Charts. Gönnt euch das Album, dann vergeht die Zeit auch viel schneller bis nächsten Freitag, wenn es dann wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.